Scherzo.
Ja, ich bin gefragt worden, ob ich nicht einmal über die Frage sprechen könnte, muss der Christ sich der weltlichen Obrigkeit unterordnen oder nicht? Ich habe dieses Thema zwar schon ein paar Mal kurz gestreift, aber explizit darüber gepredigt habe ich noch nie in all den Jahren, obwohl es mich, muss ich sagen, schon ein paar Mal gejuckt hat, habe ja selber zur Obrigkeit irgendwie gehört und hinter mir hängt das Bild von der Stadt, die mir zu Füßen gelegen ist. Wir leben aber in einer Zeit, Geschwister, wo es nicht mehr so einfach ist, über Unterordnung zu reden. Sich Gott unterordnen, darüber kannst du jeden Sonntag predigen, da wird ja keiner was dagegen sagen. Unterordnung unter menschliche Autoritäten hingegen ist fast schon zu einem Tabuthema geworden. Darüber spricht man nicht, das gehört sich nicht. Und so habe ich es gelassen. Wenn wir aber nicht mehr den Mut aufbringen, die Bibel kompromisslos zu lehren, auch da, wo es gegen den Zeitgeist geht, dann werden wir sicher früher oder später damit konfrontiert, dass sich halt in der Gemeinde, auch in der Gemeinde, notgedrungen menschliche Gedanken und Philosophien breit machen. Und wir merken aber, wenn wir den inneren Frieden dabei verlieren, denn zur Ruhe kommen wir nur unter dem Wort Gottes. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch, es ist ein Joch, ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, so kräftige jetzt bitte dein Wort. Richte du es auf unter uns. Ich lese jetzt als ersten Text die allseits bekannten Verse aus Römer 13, die ersten 5 Verse. Und ich denke, die geben uns schon mal eine gute Orientierung. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Wieso hat Gott die Obrigkeit eingeführt, um uns durch sie einzuengen? Nein, uns zu gut hat er sie eingeführt, damit es uns gut geht, weil er um uns besorgt ist. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Die Obrigkeit ist gewissermaßen Gottes verlängerter Arm. Gäbe es die Obrigkeit nicht, den Rechtsstaat, dann müsste Gott direkt eingreifen und richten. Wir haben vorher gehört von der Sintflut. Wenn Gott nicht eingreift und auch sonst niemand da ist, dann haben wir Zustände wie vor der Sintflut. Der Menschheit hat sich nicht geändert. Vor der Sintflut hat es auf der Erde noch keine Obrigkeit gegeben. Das Resultat, wie gesagt, kann man nachlesen in 1. Mose 6. Die Bosheit hat so überhand genommen, weil sie sich ungehindert ausbreiten konnte, dass es Gott wirklich heute, wie die Petra vorgelesen hat, dass er den Menschen überhaupt gemacht hat. Es ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als das Gros der Menschheit zu vernichten und mit einer einzigen Familie neu anzufangen. damit jetzt so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann, die ungehinderte Ausbreitung der Bosheit, führt Gott aber gleich nach der Sintflut die Todesstrafe ein. Es hat zwei Verse vor 1. Mose 9, Vers 8 ist vorgelesen worden, zwei Verse vorher heißt, sagt Gott zu Noah, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Und ich denke, hier haben wir die Geburtsstunde der Obrigkeit. Eine unabhängige, neutrale Gerichtsbarkeit braucht es dann natürlich und auch eine Exekutive, die das Urteil vollstreckt. Und zu dieser Exekutive habe ich, wie gesagt, auch fast 40 Jahre lang gehört und zwar nicht zu einem Erschießungskommando, aber immerhin zur Exekutive. Und Geschwister, das konnten damals nicht alle verstehen, als ich 1986 war, zur Gemeinde dazugestoßen bin. Insbesondere zwei Brüder, kann ich mich erinnern, haben damals echte Probleme gehabt mit mir. Sie haben mich gefragt, würdest du das wirklich noch einmal machen, zur Polizei gehen? Wie konntest du nur schwören? Dazu muss man wissen, ein Polizist muss schwören, für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen. Aber Jesus, sagen sie, sagt in der Bergpredigt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und dann ein weiteres, wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, eine Waffe zu tragen? Was ist, wenn du schießen musst? In den 10 Geboten steht, du sollst nicht töten. Ja, ich würde natürlich alles wieder noch einmal so machen. Denn ich denke, wenn die Obrigkeit wirklich Gottes Dienerin ist, da, wie es hier steht, dann ist es auch nicht falsch, wenn ich auch dazugehöre. Es ist auch nicht falsch, den Eid eines Polizisten zu schwören. Jesus sagt zwar, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Er meint damit aber aus dem Kontext, denke ich, geht es hervor, etwas ganz anderes. Überflüssige Worte. Etwas, was mit Ja und Nein auch schon beantwortet wäre, beschwöre ich jetzt mit allem Möglichen, damit der andere ja nicht auf den Gedanken kommt, ich könnte es nicht ernst meinen. Außerdem, wir wissen, es ist Matthäus 23 zum Beispiel, sagt das Herr, glaube ich, 7 oder 8 Verse dazu, wurde das Schwören damals oft missbraucht, um gutgläubige Menschen hinters Licht zu führen. Da gab es Schwüre, die haben, so wurde gelehrt, von den Schriftgelehrten, die haben gegolten, andere Schwüre hingegen nicht. Je nachdem, bei was einer geschworen hat. Und wer da nicht vom Fach gewesen ist, der natürlich ist der Gelackmeierte gewesen. Dagegen hat der Herr etwas. Wenn getan wird, dass etwas hochheilig wäre in Wirklichkeit, aber ist man auf Betrug aus. Oder man sagt eine Halbwahrheit. Er hat aber nichts dagegen, dass der Staat den Ordnungshüter schwören macht oder den Zeugen bei Gericht, dass er die Wahrheit sagt. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So zumindest verstehe ich es. Und das Gebot schließlich, nicht zu töten, meint nicht das Töten generell, sondern lediglich das Morden. Rassach steht da in den 10 Geboten. Wie konnte die von Gott angeordnete Todesstrafe auch verstreckt werden, wenn Töten generell verboten wäre? Das ginge ja nicht. Mal ganz abgesehen davon natürlich, dass du dich heute als Polizist sehr wohl hüten würdest, auch nur einen Schuss in die Luft abzugeben, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Das ist große Probleme. Das Gute an Diskussion mit den beiden Brüdern damals war für mich, dass sie mich selber intensiver mit diesen Themen jetzt auseinandersetzen haben müssen. Und außerdem, Geschwister, schadet es nicht, wenn man in die Gemeinde kommt, wenn man gleich einmal auch damit konfrontiert, mit der Realität in der Gemeinde, dass nicht alles, was Christen glauben, was ihr Verständnis ist, einfach sich deckt mit dem, was die Bibel wirklich dazu lehrt, das Neue Testament. Das ist einfach so. Heutzutage in unserer hochentwickelten Gesellschaft gibt es natürlich sehr viele Obrigkeiten. Das Spektrum reicht vom hohen Richter bis hin zum kleinen Fahrkartenkontrolleur im Linienbus oder bis zur Postbotin. Bei der müssen wir auch den rekommandierten Brief unterschreiben und die ist im Rahmen ihrer Funktion eine Amtsperson, der wir uns unterzuordnen haben. Soweit lesen wir jetzt einen weiteren Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 13. Der erweitert unseren Horizont über die Obrigkeit jetzt nur ein bisschen ab Vers 13. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, hat die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist ein Zitat aus den Sprüchen. Es heißt da in den Sprüchen, mein Sohn, fürchte den Herrn und den König und menge dich nicht unter die Aufrührer. Denn plötzlich wird sie das Verderben treffen und unversehens von beiden her das Unheil kommen, steht da. Von beiden her. Aufruhr hat also nicht nur den Zorn des Königs zur Folge, sondern auch den Zorn Gottes. Auch in deinen Gedanken fluche nicht dem König, heißt man im Buch Prediger. Der König kann deine Gedanken zwar nicht lesen, Gott aber liest sie. Ein gutes Beispiel, denke ich, wie man sich auch korrigiert, wenn einem doch mal ein böses Wort entfällt, gegen die Obrigkeit, vielleicht direkt vor der Obrigkeit selber. Ich denke, das kommt immer wieder vor, gibt uns der Apostel Paulus. Während seiner Gefangenschaft in Rom, vor seiner Gefangenschaft in Rom, war er ja schon in Jerusalem gefangen und bevor es dann mit dem Schiff nach Rom gegangen ist, hat er sich müssen auch mal vor einigen Juden verteidigen. An einem bestimmten Punkt sagt einer von diesen Juden, Paulus hat nicht gewusst, dass es der hohe Priester ist, haut ihm eine runter. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du gedünchte Band. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz. Aber die dabei standen, sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, 2. Mose 22, Vers 27, dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Geschwister, ich bin überzeugt davon, der Christ ist, wenn er sein Christsein auslebt, ein pflegeleichter, vorbildlicher Staatsbürger. Kein Rebell. Gott braucht nicht unsere Rebellion, um an sein Ziel zu kommen, auch mit den Führern. Der Weg Jesu sieht vor, dass wir die Obrigkeit nicht kritisieren, sondern wir beten für sie. Es ist Gott also durchaus ernst damit, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen. Was heißt es jetzt aber genau, sich unterordnen? Ist es gleichbedeutend mit Gehorchen? Nein, ist es nicht. Sich unterordnen, das steht im Griechischen das Wort hypotassistai. Das ist ein zusammengesetztes Wort aus dem Militärwesen von hypo, unter. Und das ist da, sich einrangieren, in Reihe und Glieder aufstellen, ist eine Haltung. Unterordnung ist eine Herzenshaltung. Ich erkenne an, dass da eine Ordnung ist und nehme Haltung an. Die Ordnung ist oben, ich bin unten. Unterordnen muss ich mich immer. Gehorchen hingegen muss ich nicht immer. Gehorsam meint das praktische Verhalten. Ob ich jetzt gehorche dem Befehl oder der Anordnung, entscheide ich von Fall zu Fall. Allerdings das Kriterium dafür, ob ich gehorche oder nicht, ist nicht meine persönliche Lust und Laune. Der einzige Grund, der mich berechtigt, nicht zu gehorchen, ist das Wort Gottes. Wenn eine Anordnung steht im Widerspruch zum Wort Gottes, dann brauche und darf ich nicht gehorchen. Seien wir jetzt aber ganz ehrlich zu uns selbst. Was würdest du antworten, wenn ich dich jetzt fragen würde, wozu bist du konkret in deinem Leben schon vom Staat aufgefordert worden zu tun, was von Gott her ganz klar verboten ist? Ich meine nicht das jetzt, was der Staat alles erlaubt. Wenn der Staat zum Beispiel Abtreibung erlaubt, weil die Mehrheit der Bevölkerung es so will, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du es auch tun musst. Wenn dir jetzt nichts einfällt, dann bedeutet es im Klartext, dass du in einem Staat lebst, der es dir als Christ relativ einfach macht, dich nicht nur unterzuordnen, sondern auch zu gehorchen. Ich weiß, das kann natürlich auch ganz anders sein. Das bekannteste Beispiel in der Bibel ist die Geschichte von Daniel und von seinen drei Freunden. Die mussten sehr wohl mindestens zweimal dem König den Gehorsam verweigern. Während ihrer Deportation in Babel am Hof des Königs Nebukadnezar. Einmal ging es darum, Essen zu verweigern, das nicht koscher zubereitet war. Der Koch des Königs kochte zwar sehr lecker, er kümmerte sich aber überhaupt nicht um die jüdischen Speisevorschriften am 3. Mose 11. Und das andere wollte der König, dass auch sie, wie alle anderen, sich vor seinem Standbild niederwerfen und anbeten. Das wäre gegen das zweite Gebot gewesen. Aber für den Rest haben sich diese vier perfekt eingeordnet. Sie waren vorbildliche Staatsbürger. Sonst hätte sie der König nicht so lange an so leitender Stelle beschäftigt. Sie hielten sehr treu zu ihm, obwohl der Mann nicht so einfach war. Er war überhaupt nicht liebenswürdig, sondern menschlich gesehen, denke ich, eher hassenswürdig. Wir lesen jetzt ein paar Verse, um das illustrieren, was das für ein Typ war, dieser König. Im zweiten Jahr, ja, ich lese aus Daniel 2, die ersten fünf Verse. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Geschwister, dieser Mann war verrückt, er war, kann man nicht übersehen, dass der verrückt war. Aber die vier Freunde haben auch gewusst, wer hinter ihm stand, wer ihn eingesetzt hatte. Gott. sagt Daniel danach im Vers 22, Gott setzt Könige ab und Gott setzt Könige ein. König Nebukadnezar ist das klassische Beispiel dafür, dass der gute Gott sich durchaus auch die Freiheit herausnehmen kann, Obrigkeiten einzusetzen, die von den Menschen als lästig empfunden werden. Weil er nämlich ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und dieses Ziel, diesen Plan, den Gott mit Nebukadnezar gemacht hat, schauen wir uns jetzt auch noch an. Jeremia 27, ab Vers 1. Im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah dies Wort vom Herrn zu Jeremia. So spricht der Herr zu mir: Mache dir ein Joch und lege es auf deinen Nacken. Und schicke Botschaft zum König von Edom, zum König von Moab, zum König der Ammoniter, zum König von Tyrus und zum König von Sidon durch die Boten, die zu Zedekia, dem König von Juda, nach Jerusalem gekommen sind. Und befiehl ihnen, dass sie ihren Herrn sagen: So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, so sollt ihr euren Herrn sagen: Ich habe die Erde gemacht und Menschen und Tiere, die auf Erden sind, durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm, und ich gebe sie, wem ich will. Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben und auch die Tiere auf dem Felde, dass sie ihm untertan sein sollen. Und es sollen alle Völker ihm dienen und seinem Sohn und seiner Sohnesohn, bis auch für sein Land die Zeit kommt, dass es vielen Völkern und großen Königen untertan sein muss. Das Volk aber und das Königreich, das dem König von Babel, Nebukadnezar, nicht untertan sein will und das seinen Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel beugt, das will ich heimsuchen mit Schwert, Hunger und Pest, spricht der Herr, bis ich sie durch seine Hand umbringe. Es ist keine Obrigkeit, außer von Gott, haben wir gelesen im Römerbrief. Heißt es nun, dass jede personelle Veränderung in der Politik und in der Verwaltung, es gibt ja kleinere Beamte auch, unbedingt mit dem Willen Gottes zu tun. Auf uns übertragen, auf unsere Zeit, heißt es, dass die Zeit für Giuseppe Conte von Gott her vorbei war und dass Gott jetzt eben den Draghi an der Spitze Italiens haben will. Wird der nächste Bürgermeister im Iran von der Bevölkerung bestimmt oder von Gott? Geschwister, ich denke, die Bibel geht nicht so weit zu behaupten, dass hinter jeder Personalie in der Republik Gott selber steht. So ist das nicht gemeint. Gott lässt sich da durchaus reinreden. Ich sage das, weil ich in der Bibel zwei Beispiele finde. Es gibt mehrere, aber zwei erzähle ich jetzt kurz. Die erzählen von Menschen, die waren an der Spitze von Israel, obwohl Gott es sich eigentlich anders vorgestellt hätte. Da war ich zu meinem bekannten König Saul. Saul hätte es nicht gebraucht als Führer Israels in den Augen Gottes. Samuel, der bisher an der Spitze stand, war zwar nicht mehr ganz jung, er hätte es aber durchaus noch einige Jährchen getan, bis David, der Mann nach dem Herzen Gottes, dann bereit gewesen wäre, ihn zu beerben. Das sieht man auch daran, dass Samuel auch nach seiner Absetzung durch das Volk noch viele Jahre lang imstande war, seinen prophetischen Dienst zu verrichten. Das zweite Beispiel, noch eindeutiger, steht beim Propheten Hosea. Hosea hat ja im Nordreich prophezeit. Das heißt, in Hosea 8, Vers 4. Eine andere Bibelübersetzung. Hosea 8, Vers 4. Sie machen Könige, aber ohne mich. Sie setzen Obere ein und ich darf es nicht wissen. Also sieht man ganz klar, dass im Nordreich Könige waren, hat Gott nichts damit zu tun gehabt. Bei der Ernennung von Saul war Gott noch irgendwie beteiligt, ihr aber nicht mehr. Egal jetzt, ob unsere Obrigkeit jetzt mit dem Namen direkt von Gott ernannt ist oder ob sie von Gott mehr geduldet wird oder ob sie vielleicht gar ohne Gott zustande gekommen ist, weil wir sie gewählt haben. Egal wie, unter anderem müssen wir uns der Obrigkeit immer und im Normalfall auch gehorchen. Außer etwas, wie gesagt, verstehe ich es ganz klar, gegen Gottes Gebot. Alles andere, je mehr Menschen sich am Ungehorsam beteiligen, führt in letzter Konsequenz, wenn wir das zu Ende denken, zu Anarchie und Bürgerkrieg. Keine übergeordnete Autorität, sei es in der Familie oder in der Gemeinde auch, oder im Arbeitsleben oder im Staat, kann in Ruhe für die Allgemeinheit arbeiten, wenn diese die Gefolgschaft verweigert. Jesus sagt einmal, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut automatisch. Das ist ein Prinzip, das gilt überall. Jetzt war es noch nie so einfach, ein ruhiges und freies und eigenbestimmtes Leben zu führen, wie für uns heute. Ich denke, das ist schon alle klar in unserer westlichen Demokratie. Der Staat gibt uns sogar das Recht, uns bis zu einem bestimmten Punkt gegen die von ihm beschlossenen Gesetze zu wehren, also dagegen aufzustehen. Wir können demonstrieren, wir können streiken, wir können eine Volksabstimmung organisieren und was es sonst noch gibt, um die Dinge in unserem Sinne zu verändern. Wir können Leserbrief schreiben und was wir alles können. Darf ich mich jetzt als Christ daran beteiligen oder nicht? Natürlich, wieso nicht? Wieso sollte ich das nicht machen dürfen? Alles, was der Rechtsstaat mir zugesteht und was Gott mir nicht ganz klar verbietet, darf ich machen. Der reife Christ fragt aber nicht, darf ich das? Er fragt, soll ich das? Er hat ja schließlich einen Herrn. Das heißt ja, dass wir einen Herrn haben. Ja, das ist nicht mehr wir leben mit unseren, also wir haben einen Herrn. What would Jesus do? Nicht alles, was ich darf, ist auch zielführend. Da lesen wir 1. Korinther 6. Mir gefällt die alte Übersetzung von Luther 1912. Luther übersetzt da, ich habe alles Macht, es frommt aber nicht alles. Und wir, die wir fromme Leute sein wollen, sollten uns immer diese Frage aufstellen. What would Jesus do? And what would he not do? Das ist die Gretchenfrage. Es gibt Christen, ganze Konfessionen, die lehnen jede Beteiligung an der Politik kategorisch ab. Sie beteiligen sich auch nicht an Wahlen. Und es gibt dann die anderen, die tun so, als hätten sie das Wort Jesu, mein Reich ist nicht von dieser Welt, überhaupt noch nie gehört. Sie glauben daran, ihre Aufgabe bestünde darin, diese Erde zu gestalten und die Gesellschaft zu erhalten und die Gesellschaft zu verbessern. Ich persönlich denke, das ist vergebene Liebesmühe zu versuchen, den Lauf dieser Welt groß zu beeinflussen. Christian hat ja das letzte Mal auch gesagt, es ist nicht sinnvoll, Dinge aufzuhalten, die von Gott fest beschlossen sind. Für uns alle aber ist klar, dass wir auch in dieser chaotischen Welt unser ganzes Leben lang den Auftrag haben, das Gute zu bewirken. Salz der Erde zu sein. Was heißt das für dich? Wo verläuft die Front, wo du vom Herrn deinen Auftrag zu erfüllen hast? Und wohingegen sagt der Herr, take it easy. Da habe ich andere, die sich darum kümmern. Ich denke, das sind Fragen, die muss jeder von uns für sich klären, ob er sich aus der Politik zurückzieht oder ob er selber kandidiert. Ich denke, da dürfen wir uns auch durchaus unterschiedlich bewegen. Aber die Basics, das sind die Grenzen, die Gottes Wort uns steckt, die sind für alle gleich. Deshalb, bevor wir darüber nachdenken, wie wir uns jetzt aktiv verhalten, um aktiv werden, denke ich, muss uns klar sein, worunter wir uns passiv stellen müssen. Sonst arbeiten wir an Gott vorbei. Ich fasse zusammen. Jede Regierung tut Menschen an. Jeder vier Jahre geht gar nicht anders, weil Menschen am Werk sind. Wo eine einzige Partei regiert, oft sind es Familienclans sogar, wenn man schaut in die Diktaturen, ist relativ einfach, eine einheitliche, konstante Linie zu formen. Es geht aber meistens immer auf Kosten der Freiheit. Wohingegen mehrere Parteien miteinander regieren, wie bei uns oder mittlerweile in fast jeder Demokratie, weil so viele Parteien sind, gibt es zwar mehr Freiheit, die Parteien müssen aber jeden Tag aufs Neue schauen, wie sie gemeinsam und in Absprache mit den Interessenverbänden einen Kompromiss auseinanderhandeln, sonst geht es nicht weiter. Und da überwiegt mal diese Linie, mal die andere Linie. Das ist die Realität, ob es uns gefällt oder nicht. Ich denke, wir haben trotzdem Grund, Gott dankbar zu sein für unsere Regierung. Und ich denke auch, dass wir barmherzig sein sollten. Wir haben ja hier ein schönes Jahr, das Jahr der Barmherzigkeit, denke ich, ist da wirklich ein gutes Feld, wo wir Barmherzigkeit lernen können, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die sich Mühe geben, aber ihre Grenzen natürlich haben. Ja, soweit.